Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist die Folge 95. Und kannst du nicht die Ansage machen?
Ja, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier von der CeBIT, es ist wieder etwas Schreckliches passiert. Heute Morgen hat Wolfgang Back seinen Sohn sovielten Computer getötet. Er wollte seinen Kaffee mit ihm teilen und nun ist er gestorben.
Ist ein undankbarer Computer gewesen. Also wer kriegt schon als Computer Kaffee angeboten mit Milch drin?
Naja, also ich weiß es nicht. Aber es sah ja erst noch ganz gut aus. Er hat sich ja gewehrt und wollte überleben. Ja, bis auf drei Tasten funktionierte fast alles, nachdem du den Kaffee wieder rausgeschüttet hast.
Ja. Und irgendwas war verhext. Auf jeden Fall saß ich dann wieder da ohne Computer, konnte wieder nichts editieren. Bin jetzt ausgerüstet hier mit einem IBM ThinkPad.
Ja, das kann aber dauern, oder? Du weißt doch, was IBM heißt.
Ich bin müde.
Ja, oder immer bis Mitternacht. Oder?
Ach so, ja.
Hör mal, vorher, das hätte eigentlich ein IBM sein müssen. Das IBM heißt ja auch immer besser manuell.
Ach so.
Das wäre ja auch noch was für dich.
Ja, auf jeden Fall. Den muss ich auch wieder zurückgeben, diesen Computer.
Und solange darfst du keinen Kaffee trinken.
Nee, das ist verboten jetzt. Die ganze Verhexerei ist am Ende. Und ehrlich, das ärgert mich wirklich. Das war so ein schöner kleiner Computer, so ein Vaio.
Der kostete nichts dafür.
Kostete 2000 Euro. Mal gucken, was die Reparatur kostet. Und
das hast du versenkt, das Ding.
Ja.
Ja, du musst dir jetzt ein EPC kaufen.
Die EPC, ja, da geht nicht so viel verloren. Ne? Ja. Das sind dann 300 Euro und den kann man sich mehrere kaufen.
Aber es war ein grausamer Tod.
Du warst dabei.
Den letzten Club-Computer, den du kaputt gemacht hast, der durfte besoffen sterben. Da hast du Wein reingeschüttet, jetzt war es nur Kaffee.
Professor Herfert, der kommt zu uns ins Studio und erzählt uns etwas über das Fernsehen der Zukunft.
Ja, ganz, ganz interessantes Thema. Und dann kommt zu uns einer, das ist der Ossi Urchs. Man muss schon sagen, es ist ein Urvieh, muss man. Er ist in seiner ganzen Art.
Ist eine Kultfigur.
Positiv meine ich das ja. In seiner ganzen Denke sehr geradlinig, sehr klar und sehr deutlich. Und eigentlich bin ich froh, dass wir ihn haben.
Und solche Leute braucht man auch.
Immer.
Ja.
Ja, und dann zuletzt unser Gastgeber, der Pressesprecher Thorsten Urbanski, will uns etwas sagen zu Smartphones und ob es nun gefährlich ist, mit Telefonen durch die U-Bahn zu gehen und eingeschaltet Bluetooth und ähnliche Sachen.
Er hat es sehr relativiert.
Ja, und er hat die Viren gezählt und die Angriffe.
Ja.
Gut, dann fangen wir an mit dem Professor Herfert.
Und dem Fernsehen der Zukunft.
Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Über das Internet werden Dinge transportiert, muss man sagen, was man sich vor Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Bilder, Daten, Töne, alles das kommt zusammen. Natürlich auch unsere Telefonie. Und das bedeutet auch, dass das Internet sich ändern muss. Denn unser IP-Protokoll ist in die Jahre gekommen. Es war genial. Aus den 60er Jahren bis heute hat es sich gehalten. Und es kann eigentlich alles, was wir wollen. Alles? Naja, nicht ganz alles. Zeitkritische Sachen, die kann es nicht. Herr Professor Thorsten Herfert, Sie sind von der Universität des Saarlandes, das heißt es, glaube ich, haben den Lehrstuhl für Nachrichtentechnik und noch die Dekansmütze auf, haben Sie mir gesagt.
Ja, habe ich noch. Sie erwischen mich in den letzten 4 Wochen ungefähr meiner Amtszeit, auf die ich reichlich stolz zurückblicke, weil Sie haben bestimmt verfolgt, dass wir im Rahmen der Exzellenzinitiative nicht ganz erfolglos geblieben sind. Aber ab Ende diesen Monats darf ich die Mütze dann an meinen Nachfolger weitergeben und mich noch intensiver den Forschungsthemen widmen.
Wer ist der Nachfolger? Kennen wir den auch?
Den Herrn Paul kennen Sie sicherlich.
Ja,
der Herr Paul wird nicht der Nachfolger als Dekan, weil die Fakultät hat ja 2 Fachrichtungen, die Mathematik und die Informatik. Und der Herr Paul wird für die Fachrichtung Informatik dann als Prodekan zuständig sein, weil in der nächsten Legislaturperiode die Mathematik den Dekan stellen. Das wird der Herr Weikert sein, weiß ich nicht, ob Sie ihn kennen.
Noch. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren oder so etwas, hat man, wenn man Echtzeitübertragungen machen wollte, über Hausnetze, also keine externe Übertragung, Tokenring genommen, weil Tokenring Echtzeit konnte, weil man da einen Token reservieren konnte und konnte exakt sagen, wann ist das Datum irgendwo angekommen. IP ist ein bisschen schwieriger. Wo ist das eigentliche Problem heute, was Sie sehen?
Das eigentliche Problem liegt heute auf der Transportebene. Die Transportebene Bei IP nennt man die TCP, deswegen wird oft als Schlagwort auch nicht immer nur IP im Internet verwendet, sondern dieses berühmt-berüchtigte TCP-IP. TCP ist die Transportebene und die ist gemacht klassischerweise, um geschlossene Datenmengen, also einen Text, ein Standbild, fehlerfrei von einem Sender zu einem Empfänger zu übertragen, egal wie lange es dauert. Das heißt, das TCP-Protokoll sorgt dafür, dass Sie fehlerfrei Daten von einem Ende zum anderen übertragen können. Das dauert manchmal relativ lange, weil es sehr häufig, wenn Fehler auftreten, dem Sender mitteilt, ich habe da ein Paket noch nicht bekommen. Korrekt teilt es dem Sender mit, wenn es ein Paket bekommen hat. Und wenn diese Nachricht halt ausbleibt am Sender, überträgt der Sender immer neu. Und das führt dann zu unschönen Effekten, dass wenn die Fehler zu doll werden, also zu viele Pakete verloren gehen, dass teilweise die Netze sogar komplett stehen bleiben.
Würden wir unser Gespräch jetzt über Telefon führen, über das Internet, über unsere neuen Medien, die wir da nutzen, dann könnte es sein, dass dazwischen irgendwas abgehackt ist oder nicht zur richtigen Zeit ankommt, oder wie hört sich das an?
Gut, das Telefon ist natürlich jetzt ein Beispiel, was die meisten Leute bereits aus der Anwendung kennen. Das heißt, da würde der Zuhörer vielleicht sagen, oh, funktioniert ja schon. Aber es funktioniert nur deshalb, weil proprietäre und oft auch suboptimale Lösungen verwendet werden. Ich würde jetzt nicht in der Sendung behaupten, dass zum Beispiel Skype suboptimal wäre, aber dadurch, dass die Lösungen proprietär sind, kann ich Ihnen auch nicht bestätigen, dass es optimal ist. In jedem Fall ist es eine proprietäre Lösung, die zum Beispiel in den Applikationen mit drin ist. Das heißt, Sie müssen sich einen gesamten Client für diesen Service, für diesen Voice-over-IP-Service laden, auf Ihre Linux-Maschine, auf Ihren Apple, auf Ihre Windows-Maschine, auf Ihren PDA, wenn Sie ein Voice-over-IP-Endgerät kaufen, hier auf der Cebit oder eins sich anschauen, dann müssen Sie gucken, kann es denn nur Voice-over-IP oder kann es auch Skype, weil es dann die proprietäre Applikation macht. Was wir machen, ist, wir sagen, in Zukunft sind Medien so wichtig und so inhärent im Internet. De facto werden sie in bereits wenigen Jahren sogar die Mehrheit an übertragenen Bits haben, dass dann eigentlich transparent auf jedem Rechner, so wie es heute ein TCP gibt, es ein MTCP, ein Media-TCP geben muss, damit der Nutzer ganz transparent Mediendienste genauso nutzen kann, wie er heute Bilder und Texte überträgt.
Wie erweitern Sie denn diese heutige Geschichte, die neue Transportebene, die Sie an Ihrem Lehrstuhl da entwickelt haben? Wie sieht die aus? Was macht die anders?
Zunächst mal ist es so, dass das Paradigma komplett anders ist. Also eigentlich würde ich sagen, es ist ein anderer Internet-Betriebsmodus. Der Betriebsmodus bisher war fehlerfrei, dafür darf es so lange dauern, wie es will. Der Betriebsmodus der Zukunft ist, ich erlaube eine bestimmte Anzahl von Fehlern, die ist im Übrigen sehr stark von der Anwendung abhängig, aber ich setze eine bestimmte Lieferzeit fest. Also eine Voice-over-IP-Applikation sagt vielleicht, ich erlaube, dass jedes tausendste Paket verloren geht, weil das macht ein paar Artefakte, man hört es, aber Silbenverständlichkeit, das, was für Kommunikation wichtig ist, bleibt bestehen, aber es muss alles in 80 Millisekunden da sein oder in 100 Millisekunden da sein, damit ich keine spürbare Verzögerung auf der Übertragungsleitung habe, weil die den Telefonie-Service zu stark beeinflusst. Ein Fernsehdienst, ein digitaler Fernsehdienst, schreibt vor, so tut das heute zum Beispiel DVB, dass die Paketfehlerrate 10 hoch minus 6 ist, also schon deutlich weniger Fehler, aber also auch jedes, eben nicht null.
Jedes millionste Paket
da fehlen. Gleichzeitig sagt es, damit Sie schneller umschalten können, damit das typische Zapping-Gefühl des Fernsehnutzers erhalten bleibt, der Transport darf nicht länger als 100 Millisekunden dauern. Und so ist jede Applikation, jede Medienapplikation hat ihre eigenen Anforderungen. Eine Gaming-Applikation wird extrem starke zeitliche Constraints zum Beispiel haben. Das Neue ist jetzt, und das ist dann sozusagen der akademische Teil auch daran, ist, dass unser Protokoll tatsächlich sich den Kanal anguckt und sagt, aktuell haben wir folgende Verzögerungszeit auf dem Kanal. Also ich brauche, wenn ich denn signalisieren würde, dass ich ein Paket nicht bekommen habe, bräuchte ich so und so lange. Aktuell haben wir folgende Datenrate. Aktuell gehen so und so viele Pakete verloren. Und wählt dann, rechnet tatsächlich mit richtig analytischer Mathematik, rechnet dann die optimale Architektur für die Fehlerschutzkodierung aus. Das heißt, der Algorithmus liefert Ihnen zurück, du musst so und so viele Pakete a priori mit einer Fehlerschutzkodierung ausrechnen und senden. Oder du musst dreimal nachfragen innerhalb deiner 100 Millisekunden, wenn du Pakete nicht bekommen hast. Beim ersten Mal überträgst du das Paket einmal, beim zweiten Mal zweimal, beim dritten Mal dreimal. Ist ein Beispiel. Aber so viel freie Parameter hat der Algorithmus. Und der Clou ist dann, dass wir, und das ist, wie gesagt, der akademische Teil daran, dass wir zeigen können, dass wir die vorgegebenen Constraints einhalten und sehr, sehr nah am Optimum, und das Optimum ist uns von Shannon vorgegeben.
Das müssen wir den Zuhörern erklären, das Shannon-Theorem.
Genau, das erklären. Also Shannon, sehr berühmter Informationstheoretiker, eigentlich Mathematiker, hat schon in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, die Kanalkapazität abgeleitet. Das heißt, er hat gesagt, und das ist etwas, was jeder Hörer auch heute wirklich spürt, er hat gesagt, ich kann einen digitalen Kanal bis zu einer bestimmten Grenze transparent, also fehlerfrei nutzen. Der Hörer kennt das, wenn er eine CD hat, da kann er in diese CD ein Loch bohren. Wenn dieses Loch kleiner als 1,4 mm ist, dann passiert überhaupt nichts und die spielt genau so, wie sie fehlerfrei spielen würde. Wenn er dieses Loch 1,5 mm groß macht, dann setzt die komplett aus und nichts passiert mehr. Und Shannon hat das mathematisch formuliert und hat gesagt, wenn ein Kanal Fehler produziert, kann ich trotzdem eine Kapazität ausrechnen, bis zu der ich ihn, wenn ich mich nur geschickt genug anstellen würde, transparent nutzen kann. Und das geschickt, was da drin steckt, war Fehlerschutzkodierung. Shannon hat nicht gesagt, wie man das macht. Deswegen haben Heerscharen von Forschern seitdem Fehlerschutzkodierung entwickelt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben sozusagen eine Architektur aufgestellt, die die verschiedensten Fehlerschutzmechanismen der letzten 30 Jahre, die so entwickelt sind, zusammennimmt und jetzt für den gegebenen Internetkanal, und das Internet ist eben bidirektional, hat also den Vorteil, es kann auch eine Signalisierung übertragen, unter diesen Umständen dann wirklich das Optimum rausfindet.
Und das geschieht dynamisch während der Laufzeit genau. Immer und immer wieder.
Das geschieht dynamisch
immer und immer. Und mein Bild ruckelt nicht mehr?
Auch wenn Ihr Bild ruckelt nicht mehr, weil, wie gesagt...
Auch wenn ich ISDN benutze zum
Übertragen? Naja, also... wir sind wieder bei dem Beispiel Straße und Autos. Ja. Selbstverständlich, also alles, was auch Shannon abgeleitet hat, funktioniert nur dann, wenn der Kanal im Prinzip in der Lage wäre, es zu liefern. Ja. Wenn der Kanal sich derartig verschlechtert, dass die Kapazität des Kanals unterhalb dessen Gerät, was Sie eigentlich übertragen wollen, wird es nicht mehr funktionieren. Wenn Sie eine Autobahn benutzen wollen mit mehr Autos als draufgehen, geht's halt nicht.
Also ein Megabit mindestens DSL oder 2 oder 6? Oder
naja, es kommt halt auf Ihre Applikation an. Kommt auf Ihre Applikation an. Wenn Sie eine Voice-over-IP-Applikation haben, dann läuft die mit ein paar Kilobit pro Sekunde. Wenn Sie ein Standardfernsehen haben, brauchen Sie je nach Codierung 2 bis 4 Megabit pro Sekunde. Wenn Sie hochauflösendes Fernsehen haben, brauchen Sie vielleicht 10 bis 12 Megabit pro Sekunde. Also es hängt extrem stark von Ihrer Applikation ab. Wenn wir von reinem Transportprotokoll, und das ist das, worüber wir jetzt im Moment reden, dann gehe ich davon aus, dass der Kanal in der Lage wäre, das Signal zu liefern. Und wir liefern die optimale Architektur, sodass er möglichst wenig Overhead dafür braucht. Ja, und das findet heute eben überhaupt nicht statt. Also wenn Sie ein klassisches TCP-Protokoll verwenden, geht es überhaupt nicht. Es bleibt sogar, wenn die Fehlerrate höher wird, öfter mal stehen. Also beim drahtlosen Netz kennst du, es bleibt einfach stehen.
Wir helfen uns ja heute mit einem Puffer, dass man erstmal etwas in einen Puffer hineinliest, möglichst schneller, als man es wiedergeben kann. Und dann gibt man es aus dem Puffer wieder und hofft, dass es sich in der Zwischenzeit auffüllt. Und manchmal geht der Balken ganz runter. Und wenn er bei Null ist, bleibt es stehen. Das wird dann zukünftig mit Ihrer Mathematik, wenn die mal in Hardware gegossen ist, nicht mehr passieren.
Es wird nicht mehr passieren. Im Prinzip die ganz zugrunde liegende Idee ist ein bisschen ähnlich, nur dass die Puffer extrem kurz sind und dass man innerhalb dieser Puffer ganz, ganz clevere Algorithmen verwendet. Heute macht man es einfach so, man füllt ihn ganz linear auf und liest ihn mit einer konstanten Geschwindigkeit wieder aus und puffert alles, was an Schwankungen davor besteht, aus. Das geht aber für viele Applikationen nicht. Wenn Sie heute zum Beispiel Ihren Media Player öffnen und gucken eine IPTV-Sender oder gucken heute online oder Tagesschau oder ähnliche Dinge, dann brauchen Sie 20 Sekunden oft zum Puffern, bis das Ganze dann mal losläuft. Das puffert alles aus. Das puffert natürlich den Zugriff aus. Es puffert aber auch dieses TCP-Protokoll aus, was dann ab und zu mal dafür was dann ab und zu als Nebeneffekt hat, dass die Datenübertragung wirklich stehen bleibt, mal für eine Sekunde oder zwei, und dann brauchen Sie so lange Puffer. Damit können Sie aber genau dieses Fernsehgefühl nicht mehr erzeugen. Sie können nicht mehr umschalten, weil das Umschalten 30 Sekunden dauert.
Ja. Wo kommt denn jetzt die Hardware hin? Kommt die beim Sender hin, beim Empfänger hin?
Im Endeffekt hoffe ich mal in Zukunft, dass es gar keine Hardware ist, sondern an vielen Stellen Software, weil wir ja gerade auch gesagt haben, wir reden von TCP-Protokoll. Und das, was Sie heute unter TCP-IP kennen, ist in über 90% aller Endgeräte ja in Software. Es gibt auch, muss man auch sagen, natürlich Router oder Low-Cost-Devices. Es gibt auch Geräte, in denen TCP-IP in Hardware gegossen ist. Also das wird dann vielleicht auch stattfinden. Aber der erste Ansatz und die einfachste Art, es in Endgeräte reinzubringen, ist schlicht und ergreifend ein TCP zu ersetzen. Hat auch den Vorteil, dass der Nutzer gar nicht merkt, weil wer von Ihnen weiß, dass er TCP benutzt oder hat sich jeder darum gekümmert, wie TCP funktioniert? Keiner.
Ein Blick in eine Zukunft, das für viele Leute wahrscheinlich schwer verständlich ist, aber Sie haben es ziemlich klar gemacht. Und ich denke, wir werden in Zukunft viel besser das Internet nutzen können für unsere multimedialen zukünftigen Dinge, die wir dort übertragen werden, mit Ihren Ideen, mit den Ideen Ihrer Leute. Dankeschön für Ihren Besuch.
Ich glaube, dass einige Leute jetzt länger drüber nachdenken werden.
Vielen Dank. Ich bedanke mich.
Jetzt haben wir hohen Besuch bei uns im Studio, ein wahrer Minister. Ein Zukunftsminister von ein paar Jahren von Philip Morris. Das war eine große Nummer eigentlich, Ossi Urs. Und wir sind mal zusammen in Italien gewesen für Olivetti. Und da fingst du gerade an, im Jahr 1990 deine Haare wachsen zu lassen. Die sind ja jetzt fürchterlich lang geworden. Das sind so Rasterhaare für alle die, die ihn nicht persönlich kennen. Und sind wie lang? 60, also Meter. 70 Meter? Ein Meter lang. Die sind original noch von 1990, von unserer Fahrt nach Italien. Und wie lange bleiben die noch dran?
Solange die Götter wollen, würde ich mal sagen.
Ja, es sind ja nicht nur die Haare hinten, auch vorne. Also man könnte sagen, Mann, hat das ein Bart oder ja, es hat der ein Bart.
Ja, genau, also rundum behaart.
Wie war das denn mit dem Zukunftsminister? Was hat man denn da für eine Funktion gehabt?
Also das war eine Kampagne, die von einer englischen Werbeagentur damals losgetreten war, die für eine Zigarettenmarke alle möglichen Ministerposten gemacht haben. Da gab es einen Minister for Nightlife und einen Minister for Fashion and Design und einen Minister for Tomorrow, das war ich dann. Und was sich eigentlich dahinter verborgen hat, war die Idee, eine Reise zu veranstalten, da konnte man sich für bewerben, nach New York, wo wir verschiedene Menschen, die sich professionell mit Zukunft beschäftigen, eingeladen haben als Referenten in so einem Camp. Da waren dann also Leute wie Nicolas Negroponte oder Marvin Minsky. Solche Leute, die haben dann ihre Ideen vorgetragen, haben mit den Leuten diskutiert und darum ging es dann eigentlich. Und ich habe dieses Event mit vorbereitet, habe die Leute mit ausgesucht, also die Speaker, die es dort gab und so weiter und so fort.
Und jetzt bist du Internetberater, hast also von Anfang an mit dem Internet zu tun gehabt?
Ja, also ich hatte damals schon mit dem Internet zu tun, das war aber etwas schwierig, weil Philip Morris als amerikanische Zigarettenfirma gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt haben wir eh schon Ärger mit Fernsehen und Radiowerbung, jetzt können wir nicht auch noch Ärger mit Internet machen. Und deswegen war Internet da sozusagen ein No-Thema und damit war dann auch relativ schnell die Zusammenarbeit beendet, weil ich habe damals schon gesagt, wenn wir über Zukunft reden wollen und über die Zukunft der Medien reden wollen, aber das Internet nicht erwähnen, dann ist irgendwie was schief gewickelt. Das kann nicht sein, das kann nicht gut gehen.
Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das Urteil aufgenommen hast jetzt gegen die Online-Durchsuchung. Ich glaube, ähnlich wie wir.
Ja,
wir sind also froh, dass es eigentlich so gekommen ist.
Ich würde auch sagen, also es ist ein richtiger erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein notwendiger Bestandteil einer dringenden Reform, aber es ist noch nicht hinreichend.
Ja, es ging ja erstmal um das Gesetz in NRW. Da hat man ja nun vorschnell wirklich gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen. Und jetzt ist da dieses Gesetz in NRW gekippt. Und jetzt wird natürlich von der Bundesregierung ein neues Gesetz, ja, ich veranstalte oder verunstalte. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Ich höre im Moment nichts Gutes, sondern ein Horrorkabinett, was da ist. Was müssen wir tun? Worauf müssen wir aufpassen?
Also ich denke, das Wichtigste ist, wie in allen solchen problematischen Gesetzgebungsverfahren, öffentlicher Druck. Also ich glaube, die Menschen, die sich mit dem Thema Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung beschäftigt haben und dazu kompetent etwas zu sagen haben, die sollten nun wirklich ihre Stimme erheben. Weil das ist ein Gesetz, was, auch wenn das viele noch nicht so in seiner Tragweite verstehen, uns alle als ganz normale Computer-Internet-Nutzer angeht. Und viele, viele Menschen verstehen noch gar nicht, um welche Kernfreiheiten, also wirklich um, das hat ja nun auch das Gericht gesagt, das ist ein Grundrecht gibt. Das heißt so etwas wie ein Menschenrecht. Das haben aber viele Menschen noch gar nicht verstanden, dass es wirklich um eine Beeinträchtigung ihrer Grundrechte geht.
Also müssen wir es weiter transportieren. Wir müssen das Urteil erklären und wir müssen die Wirkung daraus erklären, dass mein Computer mein privater Bereich ist, wo der Staat nichts zu suchen hat. Wie meine Wohnung, die unverletzlich ist, so ist das auch mein Computer.
Genau.
Ist natürlich anders, wenn ich jemanden umbringe oder sonst etwas. Das ist ganz klar. Braucht man, glaube ich, nicht drüber zu sprechen.
Ja, also ich denke, dass es sogar weitergeht als die Unverletzlichkeit der Wohnung nur, weil der Computer ist natürlich, je mehr wir sozusagen auch unsere persönlichen Daten, und das ist ja typischerweise eine Mixtur aus beruflichen Daten, aus privaten Daten, auch aus Freundschaften, die man pflegt, dass das etwas ist, was ganz nah an meiner Persönlichkeit dran ist. Das ist sozusagen also näher noch, als mir die Jacke ist. Das ist also mindestens das T-Shirt drunter. Und das ist natürlich ein besonders schützenswertes Gut. Und da müssen wir den Leuten klar machen, glaube ich. Und da denke ich, da sitzen wir alle aufgefordert, was dazu zu machen. Medien, im Freundeskreis, politisch, wo man da was machen kann,
ja,
da
das, einfach aufzuklären. Das Problem ist aber oft, dass viele Leute draußen sagen, was juckt mich das? Da habe ich doch nichts mit zu tun mit der ganzen Sache.
Ich habe ja keinen
ich
Dreck am Stecken.
Ich bin sauber und die können bei mir Online-Untersuchungen machen oder was sie machen wollen.
Wir müssen
es sieht aber anders aus, wenn sie plötzlich dran sind bei der Online-Untersuchung und wissen gar nicht, was ihnen passiert.
Wir müssen den Leuten klar machen, warum es eigentlich geht. Jeder hat einen ganz privaten Bereich, wo er nicht möchte, dass der andere das weiß. Ja. Und wenn dieser Bereich verletzt wird, dann sieht das anders aus. Aber oft ist es ja so, dass man vielleicht gerade diesen Bereich schützen will und deswegen sagt, ich habe ja gar nichts zu verbergen. So, und wenn wir darüber reden, können wir vielleicht den Leuten klar machen, jeder möchte irgendetwas für sich behalten, was er den anderen nicht mitteilen
will. Ja, ich glaube, der springende Punkt ist gar nicht mal, weil da kann man im Grunde genommen die Diskussion ansetzen. Wenn Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, ich tue ja nichts Kriminelles, dass es darum gar nicht geht, sondern dass es tatsächlich um eine persönliche Privatsphäre geht, wo schlicht und ergreifend jemand, den ich nicht darin einlade, nichts drin zu suchen hat.
Ja? Gestern hat Padelun hier gesessen. Und er hat gesagt, man kann den Leuten ganz gut kommen, wenn man denen sagt, willst du denn, dass dein Chef erfährt, was du alles gemacht hast?
Ja, klar.
Wie du heimlich über ihn sprichst mit deinen Kollegen, möchtest
du das erfahren? Das, und ich glaube, das muss man wirklich den Leuten mal klar machen.
Ja, also ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die heute viele junge Computernutzer beispielsweise im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken machen. Ja, die stellen mal ein paar Bilder oder ein Video ihres Junggesellenabschiedes oder ihre Geburtstagsparty auf irgendwelche Facebook oder MySpace und wundern sich dann, wenn der Personalberater beim Einstellungsgespräch 2 Jahre später ihm genau das vorhält. Ne? Ja, sieht man dann, wo so etwas auch problematisch werden kann.
Ja, das war im Bewusstsein eigentlich gar nicht verankert. Alles das, was ich einmal ins Internet gestellt habe, bekomme ich nie mehr wieder raus. Ich weiß ja gar nicht, wo es überall gespeichert ist. Und irgendjemand gräbt da drin um und er findet etwas, was ich gar nicht will, was mir gar nicht gefällt.
Das Internet vergisst nichts, hat Maler gesagt.
Ja, ich glaube, wir sind alle einer Meinung. Und das müssen wir versuchen, die Gruppe draußen so groß zu machen, dass wir auch verstehen, was diesen Sachen steht.
Die Gruppe derer, die so denkt wie wir, die ist viel, viel größer. Und wir müssen versuchen, die mit zu aktivieren, dass sie sprechen. Genau. Ossi, was du gesagt hast, deinen Freunden, Bekannten, auf allen Wegen, auf allen Kanälen immer wieder darüber sprechen, das mitzuteilen. Nächstes Jahr ist, glaube ich, Wahljahr. Wir haben also gute Chancen, jetzt durch öffentlichen Druck eventuell etwas zu erreichen, was für uns alle zum Guten kommt.
Ja, natürlich.
Wir müssen auch die Politiker in Berlin aufklären.
Ja, also die ganz besonders. Ja, also wenn man sich anschaut, was da an Informationsstand ist, beim sogenannten IT-Gipfel der Kanzlerin und dann was dahinter steht, das ist wirklich schlimm.
Oder von Professoren hört, die vortragen und nach 25 Sekunden wieder rausgebeten werden, weil scheinbar der Vortrag zu kriminell ist oder irgendwie oder in die falsche Richtung geht. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und schöne CeBIT-Besuch noch.
Ja, wünsche ich dir auch was.
Ja, ich danke.
Bei uns ist Thorsten Umbanski im Studio, Pressesprecher von G-Data, und wir wollen ihn mal fragen, ob Viren denn mittlerweile auch ihren Siegeszug nicht nur auf unsere PCs gefunden haben, sondern auch auf Handys. Wie sieht's denn aus, Thorsten Umbanski? Smartphones, früher hat man da eigentlich immer Windows damit verbunden. Mittlerweile hat aber Symbian ja nun einen Marktanteil, möchte ich mal sagen, von nahezu 70%. Gibt es auch da die Gefahr durch Viren?
Man muss ganz klar sehen, dass die Gefahr für Smartphones verschwindend gering ist. Das heißt auch selbst Symbian mit fast 70%, das stimmt ja, Marktanteil weltweit, hat jedoch kein großes Gefahrenpotenzial. Das ist nicht sehr viel zu erwarten. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir natürlich immer noch die anderen Betriebssysteme, die wir haben, dann noch neu eingestiegen, Apple mit dem iPhone. Aber Hauptgrund ist einfach, dass es kein gängiges E-Crime-Geschäftsmodell ist. Man macht damit kein Geld.
Wieso? Man könnte doch da Gebühren verursachen, könnte vielleicht irgendwelche Gebühren auf sein eigenes Konto überweisen oder irgend sowas.
Ja, erstmal ist es so, auch bei Symbian einfach einen Schadcode zu installieren, ist ein ganz bewusster Vorgang. Also einfach ist das nicht.
Wie geht das denn?
Sie bekommen zum Beispiel eine MMS und dann müssten Sie das installieren, ganz bewusst. Aber dann auch, was Sie gerade sagten, Herr Back, mit Überweisungen etc. Ist es in Deutschland mit den Überweisungen per Handy nicht ein Thema. In Frankreich ist es, glaube ich, etwas anders. Aber sie haben keine Möglichkeit, auch wenn sie zum Beispiel Dialer nehmen. Also Revival der Dialer war mal im Gespräch. Ist nichtsdestotrotz haben sie in Westeuropa einen sehr starken Schutz der Verbraucher. Das heißt also, providertechnisch ist auch eine Haftung drin.
Mhm. Aber wir können jetzt in Köln zum Beispiel kommen wir parken mit dem Handy. Da könnte so ein Virus, könnte doch vielleicht so parken, wann es will, ohne dass es parken will.
Sie müssten den ja auch erst einmal bekommen. Das heißt also, wenn man sich wirklich die Zahlen mal anschauen, wie viele Viren es eigentlich für alle Smartphones gibt, also inklusive Symbian, so haben wir im gesamten letzten Jahr nur 22, das muss man sich mal vorstellen, 22 Malware für mobile Geräte gehabt.
Kann man nicht viel dran verdienen.
Da kann man nicht viel verdienen. Das ist alles sozusagen so Proof-of-Concept-Geschichten. Zu schauen, geht es technisch.
Wie sieht es denn aus bei anderen Betriebssystemen, wenn wir von Symbian weggehen? Wenn Windows-Betriebssysteme zugrunde liegen, gibt es da andere Erfahrungen?
Nein, die Erfahrungen sind ähnlich. Es gibt also keine große Gefahr für diese Geräte generell.
Worauf muss ich denn grundsätzlich achten? Kann ich für den Fall, dass mein Handy tatsächlich gekapert wird von irgendeinem Softwarepiraten, kann ich das irgendwie erkennen oder gibt es da noch gar keine Erfahrung in der Richtung?
Also zum einen gibt es keine großen Outbreaks, das heißt eine große Welle an Schadprogrammen. Zum anderen sind es alle bewusste Dinge, das heißt, ich muss das installieren.
Also wir können ja jetzt irgendwas beweisen, Wolfgang, dass der Thorsten Urbanski ist ja von G-Data. Und er wiegelt das ja runter. Sonst heißt es immer, die Virenschutzprogrammierer, die wiegeln das hoch und sagen, 100 Millionen Fälle von Smartphone-Viren. Also
lieber Herr Wolfgang Back, dir muss ich das ja nicht sagen. Wir wären ja hier nicht bei G-Data am Stand, wenn das eine Firma ist, die nicht ehrlich und anständig ist. Ja?
Sehr
das
schön.
Das würde ich also nicht mit meinem Namen verbunden haben wollen.
Amen.
Gut, Thorsten Urbanski, wie sieht es denn aus mit anderen Angriffspunkten, anderen Gefahren über Bluetooth zum Beispiel? Ja. Hat sich da etwas getan in der letzten Zeit?
Auch nicht. Ich meine, es gibt ja einzelne Meldungen, die dann davon berichten, dass dann 1000 Leute in einem Stadion waren und dann hätte man nacheinander es verbreitet. Das wollen wir nicht in Abrede stellen, dass es auch dann so Testsachen sind, hat jemand das an. Aber es bedeutet ja auch wiederum, er muss das gleiche Betriebssystem haben. Auch untereinander sind die auch nicht alle kompatibel, definitiv. Und dann muss ich auch jemanden finden, der mein Handy hat mit dem Betriebssystem und dann kann ich es eventuell einschleusen. Aber dann habe ich auch, selbst mit Bluetooth, habe ich ja nur eine sehr kurze Distanz. Das heißt also, bewegt er sich einfach mal woanders hin, dann hat sich's.
Aber wenn ich in der U-Bahn sitze, in Moskau zum Beispiel, da schalte ich grundsätzlich Bluetooth aus. Und wenn ich in der Eisenbahn sitze, mehrere hundert Kilometer in einem Abteil mit anderen zusammen, da hat der ja normalerweise und theoretisch genügend Zeit, mit meinem Telefon, wenn das offen ist, rumzuspielen und irgendwelche Misslichkeiten für mich vorzubereiten.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Schadcode können Sie damit immer noch nicht in der Form installieren. Also von außen. Das ist ja so wie zum Beispiel, wie man es von Windows her kennt, dass man einen Wurm hat, der sich selber verbreitet etc. Oder ich habe einen Trojaner, den ich im Drive-By-Download runterlade. Das alles gibt's in der Form für...
Was war das für ein Trojaner? Nochmal langsam.
Ein Drive-By-Download, also ein Trojaner.
Was macht der?
Also ich besuche eine Internetseite, ja, als Windows-Besitzer zum Beispiel, und durch den reinen Besuch dieser Internetseite infiziere ich meinen Rechner. Im Hintergrund läuft einfach ein Download ab, das Programm installiert sich, sind dann Trojaner.
Mhm. Die 22 Fälle, die da bekannt geworden sind, was ja ganz wenig ist, was haben die denn gemacht, diese Dinger?
Es ging einfach, also es gibt, erst muss man sagen, waren Spy-Programme dabei, es waren einfach Testsachen. Auch Script-Kiddies haben es mal ausprobiert. In dem Bereich gibt es wirklich noch welche, muss man einfach so sehen, um zu gucken, wie weit technisch da was möglich wäre. Es waren insgesamt 22 im letzten Jahr. Vielleicht nochmal eine Größenordnung zu nennen. Seit Januar diesen Jahres haben wir bis zum 28. Februar haben wir die unglaubliche Zahl von 6 neuen Schadprogrammen für Smartphones. Das hört sich erstmal toll an. Wenn man es hochrechnet, hätte ich ja 50% mehr. Damit wird ja auch immer hausieren gegangen.
Was machen die?
Die machen im Prinzip das Gleiche. Es geht auch mal, dass man das installiert, dass man zum Beispiel Sachen löscht. Das wäre also auch möglich. Aber es sind Testsachen, die unterschiedlicher Form einfach nur die Technologie ausprobieren.
Ja, irgendwann kommt man aus der Testphase raus und dann
müssen sie Geld verdienen. Und das haben die noch nicht raus.
Aha, ja. Vielen Dank. Das war ja, auf jeden Fall sehr...
Grundsätzlich sollten wir aber noch eins festhalten. Und zwar ist das ganz klipp und klar, dass wir dennoch, wenn möglich, unser Bluetooth ausschalten, dass wir dennoch aufpassen, dass nichts passiert. Denn auch wenn meine Telefonnummer nur geklaut werden oder wenn nur jemand auf meine Kosten telefoniert, auch das ist ja in irgendeiner Art ein Schaden.
Ja, aber auch das Telefonieren, das haben Sie ja unabhängig von dem Gerät, also mit Bluetooth. Das heißt, diese Fälle, wo dann einfach mal auf der Autobahn zwei nebeneinander waren mit dem Bluetooth-Headset, das kennt ja im Prinzip jeder.
Okay, alles klar, schönen Dank. Okay.
Ja, bitte.
Irgendwie sind wir in einer Halle, die nicht irgendwie typisch ist. Wir hören von anderen Leuten, die zu uns kommen, woanders sei es ziemlich leer.
Bei uns ist es ziemlich voll.
Ja. Nicht nur hier am Stand, da muss ich ehrlich sagen, ich habe da gestern schon mal über 200 Leute so grob gezählt, die bei unseren Bühnenauftritten da sind.
Und aber wenn auch wir mit der Drohne fliegen, sind es noch mehr, glaube ich.
Ja.
Das ist ja schon Wahnsinn, wer sich da alles hier versammelt.
Ja, aber auch die Halle selbst, insgesamt,
die Halle selbst,
ist richtig voll.
Wenn man also von der einen Tür vorne zum Eingang, wenn man da rüber guckt, nur Köpfe, ist so ungefähr, wie das mal so 2000 war.
Nur Zahlen, die da veröffentlicht werden, ich habe da heute was gehört, aber ich will sie gar nicht wiedergeben, weil das kommt mir alles ziemlich merkwürdig vor. Denn ich kann ja an diese Besucher, für mich sind das irgendwo keine echten, es sind ja über Firmen Tausende und zigtausende von Karten verschenkt worden.
Man munkelt, es wären Altersheime hergefahren worden. Da habe ich allerdings noch keine gesehen.
Vielleicht haben die uns gesehen.
Also ich muss sagen, das ist wirklich über Sicherheit scheinbar hier in der Halle. Das scheint eins der brennenden Themen zu sein. Mhm. Die Leute sagen wirklich da woanders, bei Greenpeace und so weiter, wäre es gähnende Leere.
Naja, gewesen. Wenn man ein Thema zum fünften Mal wieder aufwärmt, die haben es doch nicht anders verdient. Die sollen endlich wirklich grüne PCs herstellen.
Ja,
okay.
Und da haben wir scheinbar doch richtig gelegen mit der Beurteilung. Unsere etwas miesen Beurteilung der CeBIT am Anfang unserer Senderei.
Wart's mal ab.
Und? Daumen hoch.
Immer.
Und CeBIT. CeBIT.
CeBIT. Nein, ich wünsche dir einen trockenen Computer.
Zu spät.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computerclub 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.